Jetzt bete ich noch, oder besser gesagt, wir lesen zuerst den Predigttext, dann bete ich noch und dann steigen wir in die Predigt ein. Öffnet bitte mit mir die Bibel im Kolosserbrief im Kapitel 4. Kolosserbrief Kapitel 4 und zwar die Verse 2 bis 6. Ich denke, dass der Thomas letzten Sonntag gesagt hat, dass wir die Texte vertauscht haben, weil das einfach so besser passte, auch zu heute Morgen. Und ich lese jetzt aus Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessentwillen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wir neigen uns noch zum Gebet. Wir danken für alles, was wir heute Morgen schon gehört haben von der Jugendfreizeit, von dem Jahreseinsatz von Ellen in Irland, auch der Bibelschulzeit von Mariana in England, von ihrem Anliegen auch, die in der Zukunft weiter in dieser Weise zu dienen. Und danke, dass dieser Text uns heute Morgen auch Mut macht und uns herausfordert, Mission zu unterstützen. Und wir bitten dich, hilf uns jetzt, dass wir uns, auch nachdem wir jetzt schon viel gehört haben, uns noch einmal sammeln können und dass du uns begegnest in deinem Wort. Dafür danken wir dir, Herr. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel »Vier Bausteine für fruchtbare Evangelisation«. Es werden uns ja verschiedene Dinge hier benannt, die die Gemeinde Jesu tut, um Menschen zu erreichen mit der frohen Botschaft. Sie fördert Mission durch Gebet, durch die Verkündigung, auch durch ihr Vorbild und auch durch ganz persönliche Begegnungen. Und diese vier Bausteine wollen wir uns heute Morgen mal ein bisschen vornehmen und schauen, was uns Gott lehren will. Im Vers 2 wird uns gesagt, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Der Satz ist sicherlich sehr bekannt, den mal einer geschrieben hat, der viel über Gebet nachgedacht und es auch praktiziert hat. Gott tut nichts außer durch Gebet. Gebet ist das entscheidende Mittel, so hat mal jemand gesagt, um Gottes Arm zu bewegen, wenn das so menschlich richtig ausgedrückt ist. Und dieses Gebet ist keine Sache, die man nebenbei tut. Das ist nicht irgendeine Sache, die man macht, wenn man gerade noch Zeit mal übrig hat. Wobei es genau dieser Gefahr unterliegt. Man verbringt viele Stunden zusammen mit gläubigen Freunden. Und wie oft ist das schon passiert? Man hat alles Mögliche gesprochen, aber nicht mit dem Herrn. Und dann zum Schluss sagt man, ach, könnte der Fritz zum Schluss noch beten? Und dann haben wir auch noch ein Gebet. Und wir merken, wie umkämpft es ist, dass Gebet den Platz hat, den es eigentlich braucht und verdient. Und deswegen steht hier auch, seid ausdauernd im Gebet, seid hingegeben, heißt das auch opferbereit, seid treu in dem, was ihr tut im Gebet, seid aufmerksam und gebt nicht auf im Gebet, haltet durch. Wie mancher hat schon für Menschen gebetet für Jahre und Jahrzehnte. Und Gott sagt ihm, sei ausdauernd. Und in sehr vielen Stellen des Neuen Testaments wird uns das betont, offensichtlich, weil es erforderlich ist. Wenn ihr nur zwei Seiten zurückblättert, dann findet ihr den Epheserbrief im Kapitel 6, Vers 18, sagt er, nachdem er die geistliche Waffenrüstung beschrieben hat, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer. Oder wir blättern nach hinten, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Und wenn wir die erste Gemeinde betrachten in der Apostelgeschichte, dann stellen wir fest, dass Gebet einen ganz großen Stellenwert hatte. Die Ältesten waren darin ein Vorbild. Sie haben gesagt, sie wollen sich nicht mit diakonischen Diensten oder von diakonischen Diensten ablenken lassen, sondern anhalten, im Gebet und am Amt des Wortes, Apostelgeschichte 6, Vers 4. Oder schon ganz am Anfang, nachdem der Herr aufgefahren war gen Himmel, blieb die Gemeinde zusammen, um zu beten und zu beten, bis die Verheißung vom Himmel gegeben werden würde. Gebet, ein ganz zentrales Thema der ersten Gemeinde. Oder auch in Apostelgeschichte 10, Vers 2, da wird berichtet von Cornelius, der fromm war und gottesfürchtig, mit seinem ganzen Haus und dem Volk viele Almosen gab und betete ohne Unterlass zu Gott. Und als die erste Gemeinde charakterisiert wurde, da hieß es, sie hielten aber fest oder hielten an der Apostellehre, an der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und Gebet war da nicht das Unwichtigste, sondern eines von vier sehr wichtigen Bausteinen der Gemeinde. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich unausgesetzt Gebete formulieren muss. Wenn es heißt, bete ohne Unterlass, da versteht man es ja gar nicht. Ich kann doch nicht die ganze Zeit beten, ich muss doch mal arbeiten, schlafen auch noch. Vielmehr glaube ich, es heißt so viel, dass wir alles, was wir erleben, mit Gott in Verbindung bringen. Dass wir alles, was uns beschäftigt, unsere Arbeit, unsere Familie, unsere Sorgen, unsere Freuden, unsere Gemeinde, sogar die Parkplatzsuche in Stuttgart, mit Gott in Verbindung bringen. Ja, ohne Unterlass beten heißt, den Gesprächsfaden mit dem Herrn nie abreißen zu lassen und alles, was mich so beschäftigt, immer wieder neu zu ihm zu bringen. Aber ohne Unterlass zu beten heißt nicht nur zeitlich immer wieder engagiert zu sein im Gebet, sondern mit meinem ganzen Willen, mit der Hingabe, mit der Weihe meines Herzens. So schön ausgedrückt in der englischen Bibel, das werden jetzt Ellen und Mariana besonders gerne hören, devote yourself to prayer. Das heißt, gib dich ganz dem Gebet hin, weihe dich dem Gebet, das heißt also mit der Gemeinschaft mit dem Herrn. Gebet ist keine Einbahnstraße, wo ich einfach so meine Gebetsanliegen einwerfe wie im Briefkasten, sondern in der Gemeinschaft mit meinem Herrn stehe. Mancher ist aber überrascht, wenn er betet. Mancher ist überrascht, dass tatsächlich geschieht, was er erbeten hat. Ist ja komisch eigentlich, oder? Wir beten und Gott erhört Gebet und wir sind ganz baff, dass er das getan hat. Mancher ist aber ganz überrascht, wenn er gebetet hat, dass Gott ganz anders antwortet, als er sich das vorgestellt hat. Darf ich euch ein paar Beispiele sagen? Da betet Paulus sehr viel und er leidet dreimal Schiffbruch. Das kann auch passieren, wenn man betet. Oder Daniel betet so treu, obwohl es verboten worden war, und er landet in der Löwengrube. Und der Jakob, der betet mit Gott und hängt sich an ihn und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und als Belohnung läuft er den Rest seines Lebens mit einer ausgerenkten Hüfte rum. Und wer denken Sie das? Antwort auf Gebet? Nun, Gebet ist nicht ein Zettel in die Wunschbox werfen, sondern wenn wir beten, dann antwortet Gott, aber nicht immer so, wie wir uns das so vorgestellt haben. Wir würden ja am liebsten Gott unser Gebetsanliegen schreiben und ihm schon genau sagen, wie er es beantworten soll, damit er sich gar keine Gedanken drüber machen muss. Gott antwortet manchmal ganz anders. Warum ist das so? Schau, wenn wir beten, heißt das nicht nur, ich bringe Gott meine Anliegen, sondern ich stelle mich selbst Gott zur Verfügung. Gebet heißt, mein Leben in den Plan Gottes hineinstellen, mit ihm reden über die Dinge, die mich beschäftigen. Und weil Gott ganz anders denkt wie ich, sind auch manchmal seine Antworten ganz anders, als ich es erwarte. Aber sie dienen immer dem Ziel, das Gott hat. Da betet einer, Herr, lass mich wachsen im Glauben. Und er denkt, ja, am besten mache ich dann TFM Bibelkunde und TFM Theologie und dann wachse ich. Ja, das ist ein sehr gutes Mittel. Aber vielleicht lässt sich Gott wachsen im Glauben, indem du krank wirst. Oder enttäuscht wirst von anderen Menschen. Zu beten ist keine Einbahnstraße. Gebet, so heißt es hier auch, erfordert von mir Wachsamkeit. So steht es hier in Kolosser 4, Vers 2. Wacht, im Gebet. Das heißt, ich will auch hören auf Gott. Was will er mir deutlich machen? Wie will er, dass ich bete? Wie führt er? Wie beginnt Gott, mein Gebet zu beantworten? Bete ich gemäß geistlicher Ziele? Wir haben uns in unserem Hausgebetskreis in den letzten 2 Malen damit beschäftigt, hineinzuschauen, wie biblische Gebete formuliert sind, was Gottes Gebetsziele waren. Und das hilft uns immer wieder neu zu beten, wie Gott es will. Wir können die Gebete von Paulus benutzen an die Epheser, an die Philippa, an die Kolosser. Wir können natürlich auch das Gebet unseres Herrn benutzen als Blaupause fürs Gebet für uns selbst und für andere. Wachsam zu sein heißt auch, durchdacht zu beten. Manchmal bete ich und dann merke ich, was ich für einen Unsinn bete, weil ich gar nicht nachgedacht habe. Und manchmal höre ich Leute, die beten: Danke, lieber Vater, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Dann dachte ich, oh, wenn man ein bisschen nachgedacht hätte, dann hätte man begriffen, das war eigentlich der Herr Jesus. Und manche sagen: Lieber Herr Jesus, du mein himmlischer Vater. Es ist ja nicht falsch, aber man merkt, man denkt nicht nach. Das sind mal Kleinigkeiten. Aber wachen im Gebet heißt auch mitdenkend beten, überlegend beten. Deswegen habe ich manchmal ein Problem, wenn Leute beten wie so ein Maschinengewehr. Ich frage, wann denken die, wenn sie beten? Wir sollen ja überlegen. Ich rede ja mit meinem Herrn, da will ich nicht plappern wie die Heiden. Und Gebet erfordert auch Dankbarkeit, so steht es hier, ja, und wacht darin mit Dankbarkeit, griechisch Eucharistia. Das ist ein ganz wunderschönes Wort, das von der katholischen Kirche ja verwendet wird, um das Abendmahl zu beschreiben. Es bedeutet aber, Gott zu danken für seine Gaben. Zuallererst für seine geistlichen. Wir bitten nicht nur, sondern wir danken auch. Wir danken Gott für seine Gegenwart. Da habe ich einen sehr schönen Vers gefunden. Schreibt ihn mal euch auf. Psalm 75, Vers 1. Fand ich ganz toll. Da steht nämlich Folgendes. Psalm 75, Vers 1. Nur um zu danken. Wir danken dir, o Gott, wir danken dir, denn nahe ist dein Name. Also du mit deiner ganzen Fülle bist mir nahe. Wir danken Gott für die Vergebung, für die Versorgung, für seine Verheißungen, für seine guten Absichten. Auch für den Dienst unserer Missionare und die Rettung, die er wirkt. Aber ich möchte uns noch einen Aspekt von Dankbarkeit wichtig machen. Wir danken Gott nicht nur für das, was er getan hat, sondern wir danken Gott auch dafür, dass er mich gehört hat, wenn ich bete. Gott hört mir zu. Deswegen ist auch wichtig, dass man ein bisschen denkt beim Beten und überlegt, ist mein Gebet überhaupt dem Willen Gottes gemäß? Manchmal wissen wir das nicht sicher, wir tun unser Bestes und vertrauen es Gott an. Aber wenn ich gebetet habe, mein Anliegen vor Gott gebracht habe, dann darf ich ihm auch sagen, danke Herr, dass du mich gehört hast und antworten wirst. Das ist ganz wichtig. Wir bleiben da nicht so im Nebel stehen. Jetzt habe ich gebetet, keine Ahnung, was Gott jetzt macht und was er daraus macht und ob er gehört hat. Und nein, danke, dass du mich hörst. Ich lerne das unter anderem von unserem Herrn. Da heißt es in Johannes 11, Vers 41, das ist die Geschichte, wo er den Lazarus auferweckt. Und da heißt es, Johannes 11, Vers 41, Jesus hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Danke, dass du mich erhört hast. Und Geschwister, das dürfen wir auch beten. Wenn wir darauf aus waren, im Gebet den Willen Gottes zu verwirklichen, seinem Willen entsprechend zu beten, so gut wir es eben verstehen, dann dürfen wir auch sagen, danke, dass du mich erhört hast. Punkt. Amen. Das ist Gewissheit. Wie Gott antwortet, das habe ich euch ja vorhin gesagt. Also es muss nicht gleich die Löwengrube sein oder eine ausgerenkte Hüfte. Aber Gott wird antworten und ich darf ihm im Glauben danken dafür, du hörst. Wir haben Erwartungen an Gott, aber wir müssen auch warten, bis er etwas tut. Und das ist eine Spannung, die Gott nicht immer in 2 Tagen auflöst. Und deswegen sagt Gottes Wort, seid ausdauernd im Gebet. Wir fördern Missionsarbeit durch Gebet. Und deswegen sind mir Gebetsstunden so wichtig. Das ist der Kern unseres geistlichen Lebens als Gemeinde. Geschwister, ich weiß, dass ich manchen damit nerve, aber ich will das immer wieder sagen. Geschwister, eine Gemeinde, die nicht betet, ist in größter Gefahr. Und deswegen beten wir und haben Gebetsversammlungen, und Gebetsvormittage und Gebetshauskreise. Und deswegen gibt es Gebetsblätter, die in den Postfächern der Gemeindeglieder liegen, damit wir beten. Das zweite, Gebet wird gefördert durch Verkündigung. Wir lesen das in Kolosser 4, unserem Text, im Vers 3. Betet auch zugleich für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort. Um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Das hat mich beschäftigt, schon länger, als ich wusste, dieser Predigtext wird mein Predigtext sein. Er sagt nicht nur, betet für mich, sondern er sagt, bete, dass wir eine offene Tür haben für das Wort, dass wir das Geheimnis des Christus aussprechen und dass wir es so offenbar machen, wie wir reden sollen. Das hat mich bewegt. Wir beten um offene Türen, zum Beispiel für Ursula. Wo ist die offene Tür für ihren zukünftigen Dienst in China? Wir beten für Benningers, wo sind die offenen Türen, um Muslime mit dem Evangelium zu erreichen. Wir beten für Esther, dass er sie vorbereitet für die Tür, durch die sie demnächst gehen wird, wenn ein neuer Dienstabschnitt auf sie zukommt. Und wir beten für Mariana, dass sie eine offene Tür erkennt und sieht, aha, da ist der Platz, den Gott für mich vorbereitet hat. Wir dürfen beten, dass Gott uns eine Tür öffne für das Wort. Wir beten auch für Evangelisation in unserer Stadt, in unserer Umgebung. Wo will Gott uns gebrauchen, damit vielleicht Nürtingen nicht die letzte Gemeinde bleibt, die durch unseren Dienst gegründet wurde? Wir haben immer gehandelt nach dem Prinzip der offenen Tür. Herr, wenn du eine offene Tür gibst, dann wollen wir sie erkennen und dann wollen wir auch im Glauben Schritte tun. Martin Luther King ist ja berühmt geworden durch einen kleinen Satz. Und er hieß, I have a dream. Ich habe einen Traum. Und jetzt träume ich nicht den Traum von Martin Luther King, sondern ich habe den Traum, dass Gemeindeglieder ein Anliegen entwickeln für die Region, in der sie leben. Und dass wir nicht damit zufrieden sind, sonntags zur Gemeinde zu kommen und unseren Hauskreis zu haben, sondern dass wir ein Anliegen entwickeln für unsere Region, um dort das Evangelium zu verbreiten. Ich hoffe, dass nachher keine Einladungen mehr da sind für die Zeltmission in Vaihingen, weil du dort lebst und möchtest, dass Menschen mit dem Evangelium in Berührung kommen. Und du kannst dort auch weitere Einladungen anfordern, wenn du nicht genügend erwischst. Ich denke an die Gemeinde in Regensburg, deren Geschwister aus weiteren Entfernungen jahrelang zum Gottesdienst fuhren und die irgendwann zu den Ältesten kamen und sagten, hör mal, wir fahren jeden Sonntag 35 Kilometer oder 70 Kilometer zum Teil nach Regensburg. Wir wünschen, aber hier würde eine Gemeinde entstehen. Davon träume ich. Könnte Gott uns auch eine Last für Evangelisation geben, dass Gott uns neue Türen öffnet für die Verkündigung des Evangeliums in unserer Region? Vielleicht nehmt ihr das mit ins Gebet für eure Gebetshauskreise, dass ihr miteinander betet. Herr, gebrauche uns, gib uns eine offene Tür. Als ich den Text las, und jetzt mache ich einen ganz kleinen Exkurs, so ganz klein ist er eigentlich gar nicht, ich musste auch denken, das ist sehr gut, wenn ihr für den Gottesdienst betet. Also wenn ihr daran denkt, dass nächsten Sonntag der Horst predigen wird, dann dürft ihr hier schauen, was da steht. Herr, hilf ihm, schau mal in Vers 3 hinein. Herr, öffne ihm die Tür für das Wort, dass er erkennt, was er sagen soll, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Geheimnisse zu erklären, ist nicht ganz so einfach. Und Herr, hilf du ihm, dass er es so offenbar macht, wie er reden soll. Wir dürfen also beten für die Verkündiger, dass sie so predigen, wie es Gott wohlgefällig ist, wie er will, dass sie predigen, dass wirklich das Wort geöffnet wird, dass wir einen Zugang bekommen zu seinem Reden, dass Gott zu uns redet. Wir kommen doch nicht daher nächsten Sonntag, um die Predigt vom Horst zu hören, sondern wir kommen, um Gottes Wort zu hören, Gottes Wort zu hören, sein Reden. Das ist ja das Entscheidende. Die Person, die hier spricht, ist völlig nebensächlich. Entschuldigung, keine Geringschätzung für dich. War richtig, hat er gesagt, ja. Wie bereite ich mich vor für einen Gottesdienst? Geschwister, das ist, möchte ich mal wieder aufgreifen. Wir beten um geistliches Wachstum durch den Gottesdienst. Wir beten, dass wir wachsen im Gehorsam und in der Erkenntnis. Wir beten darum, dass das Evangelium im Zentrum bleibt und nicht menschliche Gedanken und Vorstellungen und Gesetze. Wir sind gemeinsam Gemeinde. Und dass dieser Gottesdienst ein Segen wird, ist nicht nur das Ergebnis der Vorbereitung von mir für diese Predigt oder der Musiker oder der Tontechnik oder der Kinderstundenmitarbeiter oder des Moderators. Sondern es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten. Wenn Gott sich uns mitteilen soll, dann ist wichtig, dass wir unser Herz vorbereiten für sein Reden. Er will zu uns reden, dazu braucht ein offenes Herz, ein vorbereitetes Herz, ein hörwilliges Herz. Vielleicht ist es wichtig, dass du dich reinigst, heiligst, Vergebung suchst. Vielleicht ist es wichtig, dass du mit Erwartung zum Gottesdienst kommst. Herr, ich erwarte heute, dass du zu mir redest, was immer du sagen willst. Ich will jetzt schon mein Ja geben zu dem, was du ansprechen möchtest. Dazu gehören ganz banale Dinge aber auch. Zum Beispiel, dass man normalerweise pünktlich zum Gottesdienst kommt. Jemand hat mal gesagt, 5 Minuten vor der Zeit ist es Christenpünktlichkeit. Das ist ein Spruch aus alten Tagen, das hört man schon in der Wortwahl. Aber es ist wahr, dass wir innerlich gesammelt zum Gottesdienst kommen. Jeder kann sich mal verspäten, natürlich. Aber Geschwister, grundsätzlich ist Unpünktlichkeit im Gottesdienst ein Ausdruck dafür, dass wir nicht verstehen, zu wem wir kommen. Wegen mir müsst ihr gar nicht kommen. Aber wir kommen ja nicht wegen mir, sondern wegen Gott. Und deswegen geben wir ihm die Ehre, indem wir unseren Morgen so organisieren, dass wir pünktlich hier sein können. Das ist auch Ausdruck der Respekt den anderen Geschwistern gegenüber. Oder auch die Stille vor dem Gottesdienst. Versteht ihr, wir wollen ja, wie es hier steht, dass Gott sich uns offenbart, dass er mit uns redet. Da braucht er ein vorbereitetes Herz. Deswegen steht da immer die Folie, wir werden jetzt, wie heißt es da, still vor Gott, vor der Predigt oder so ähnlich steht das doch. Und der Dietmar, der gibt immer das Zeichen mit seinem Glöckchen. Und das Glöckchen ist nicht zur Belustigung, sondern ist ein Zeichen, Geschwister, spätestens jetzt. Wir wollen uns sammeln für Gott, denn wir erwarten jetzt, dass das Geheimnis des Christus uns geoffenbart wird und dass er zu uns reden kann. Macht das auch in Kindern auch deutlich. Natürlich quaken Kinder, das ist ja logisch. Sie sind ja keine Erwachsenen, obwohl die Erwachsenen mehr Lärm verursachen, meistens wie die Kinder. Aber lehren wir es unsere Kinder. Wegen mir dürfen auch Kinder zum Abendmahl mitkommen. Manche bleiben zu Hause, kommen nicht zum Abendmahl, weil sie Kinder haben. Warum dürfen Kinder nicht miterleben, was ihre Eltern hier tun und dass wir zusammenkommen, um Jesus anzubeten und das zu unterstreichen durch Brot und Wein? Sie sollen etwas merken von der Heiligkeit der Gemeinde, aber auch der Freude an der Erlösung. Wir bereiten uns auch vor, darf ich das mal so sagen, auch durch eine angemessene Kleidung. Ich war vor Jahren mit meiner Tochter im Vatikan und da durfte sie nicht rein. Es war eine brütende Hitze Anfang September, gerade um diese Zeit, 35 Grad im Schatten. Und sie hatte nur so ein T-Shirt an mit einem schmalen Träger. Und die durfte nicht in den Vatikan. Wir mussten in irgendeinen Shop gehen, einen potthässlichen Schal für 2 Euro kaufen, den sie nachher entsorgt hat für die Kleinen, den kleinen Moment, um durch die Sperre zu gehen. Geschwister, ich glaube, wir sollten vor Augen haben, vor wen trete ich, und das drücke ich auch aus durch meine Kleidung, durch eine angemessene, züchtige Kleidung. Schulterfreie Kleidung ist keine angemessene Kleidung, um Gott die Ehre zu geben an einem Gottesdienst. Es betrifft aber auch die Männer. Wir gehen nicht in den Garten oder an den Strand, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Nun, es muss nicht jeder einen blauen Anzug anhaben, Hemd und Krawatte, so wie ich. Aber dass Sie verstehen, wir kommen zum Wochenhöhepunkt zusammen. Und da wollen wir uns nicht kleiden, als würden wir jetzt gerade eine Beachparty starten. Wir sind hier, weil Gott sich offenbaren will. Das ist der Grund unserer Anwesenheit. Das ist der Grund auch unseres Gebets für den Gottesdienst. Und wenn hier steht, betet, dann beten wir für den Gottesdienst, aber ich hoffe, du betest unablässig für offene Türen für unsere Missionare, damit sie Menschen mit dem Evangelium erreichen und dass sie offene Türen erkennen, durch die sie gehen sollen. Und Geschwister, das wollen wir ausdauernd, anhaltend tun, fleißig tun. Ob alleine oder als Familien oder wo wir zusammenkommen. Und auch wenn ihr heute Nachmittag euch zum Mittagessen trefft, schön, ich freue mich für euch. Habt Gemeinschaft und Spiel, macht viel Spaß, macht schöne Spiele, Spaziergänge, spielt Fußball oder was immer ihr auch tut. Aber nehmt euch Zeit, wie Christen einen Sonntag zu begehen, zu sagen, und jetzt werden wir uns die letzte halbe Stunde zum Gebet nehmen. Wir werden um offene Türen für unsere Missionare beten. Ich nehme das jetzt mal so ganz praktisch von heute Morgen. Und wir wollen beten für die Verkündigung am nächsten Sonntag. Und wir wollen beten, dass Gott uns offene Türen gibt in unserer Region oder uns ganz persönlich an unserem Arbeitsplatz und in der Schule. Seid ausdauernd im Gebet. Mission wird gefördert durch Gebet und Mission wird gefördert durch Verkündigung. Und auch wenn wir nicht alle Verkündiger sind, wir dürfen alle beten für Verkündigung. Ein drittes, was mir in diesem Text auffiel, ist der Vers 5. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Ich habe das mal so benannt, Mission wird gefördert durch unser Vorbild. Mancher ist nicht so der große Redner. Und das Gebet für deine Nachbarn, das kriegt er ja in der Regel nicht mit. Aber jemand hat mal gesagt, die einzige Bibelübersetzung, die manche Leute lesen, ist unser Leben. Ellen hat gesagt, sie hat an einem Jugendclub oder so mitgearbeitet und sie durfte nicht von Jesus reden. Aber sie hat gehofft, dass ihr Leben spricht. So ungefähr hast du dich ausgedrückt. Genauso ist das richtig. Unser Leben redet ja lauter oft als unsere Worte. Wir dürfen Mission fördern durch unseren Umgang mit den Menschen, die draußen sind. So heißt es hier. Und zwar durch unseren Wandel, das ist ja so ein altes Wort. Jüngere Leute wissen gar nicht mehr genau, was Wandel eigentlich ist. Das ist unsere Lebensführung, unser Lebensstil. Das griechische Wort dafür, das gefällt mir sehr gut, das heißt peripateo. Das heißt von der Peripherie, das Wort kennen wir ja, also den Umkreis. Und pateo heißt gehen und dann heißt halt peripateo, dass wir um eine Sache herum gehen. Also uns darauf konzentrieren. Die Menschen um uns herum sollen merken, wir konzentrieren uns auf Jesus. Das ist nicht so ungewöhnlich. Es gibt Menschen, die konzentrieren sich auf ihre Karriere. Die bringen ganz große Opfer. Ich bewundere immer Sportler. 18-jährige Spitzensportler, die sagen, Disco und Alkohol, es geht überhaupt nicht. Ich habe keine Zeit für meine Freunde. Ich denke, wow, ist das so gesund? Da mache ich mir fast Sorgen, nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele dieser Menschen. Aber sie konzentrieren sich auf eine Sache. Und wenn wir Peripateo praktizieren, also uns um eine Sache drehen, dass deutlich wird, Jesus ist das Zentrum unseres Lebens, das spricht. Denn was muss das für ein Jesus sein, dass du dich ganz auf den konzentrierst? Ich wünschte, die Leute wären neugieriger und neidischer auf das, worum wir uns drehen. Vielleicht sind wir deswegen manchmal kein so ein gutes Vorbild, weil wir uns eben nicht so sehr um Jesus drehen, weil wir uns anpassen an die Welt. Vielleicht mit guter Absicht, aber mit schlechtem Ergebnis. Unsere Umgebung soll Jesus, soll das Evangelium an uns sehen. Und wandelt in Weisheit heißt auch, ich werde nicht mit jedem das Gleiche sprechen. Ich werde nicht jeden auf die gleiche Weise ansprechen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mit einer Frau spreche oder mit einem Mann. ob der aus dem Nahen Osten stammt oder aus von der Schwäbischen Alb und ob er jung ist oder alt, wandelt mit Weisheit. Mit jedem recht zu reden, wie Paulus es sagt, mit den Juden rede ich, wie man mit einem Juden spricht, und mit einem Heiden rede ich, wie man mit einem Heiden spricht. Ich erbitte mir Weisheit von Gott, wie ich ihn abholen kann. Und dann steht da noch in dem Vers 5, ganz am Anfang, wandelt in Weisheit. Das will ich nochmal betonen, wandelt in Weisheit. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was das heißt. Weisheit. Wie werde ich weise wandeln? Also sehr biblische Begriffe, ja? Wie werde ich also klug und zielgerichtet und erfolgreich umgehen mit meiner nichtchristlichen Umgebung? Was ist dafür nötig? Und da machen wir uns alle möglichen Gedanken, nur die Gedanken der Bibel sind manchmal ganz anders. Zum Beispiel, der Anfang der Weisheit ist was? Wer weiß, wie der Vers heißt? Genau, die Gottesfurcht ist die Weisheit der Anfang, der Anfang der Weisheit, so. Also das heißt, wenn ich weise handeln will, also beeindrucken will durch die Klarheit und Folgerichtigkeit meines Lebens, dann ist es wichtig, dass ich von der Gottesfurcht geprägt bin. Und wenn mir dann der Kollege das zweite Glas Wein anbietet, dann werde ich das ablehnen, weil ich sage, weißt du, mein Körper gehört meinem Gott und ich will klare Sinne behalten und ich will mich nicht benebeln lassen und ich will das nicht missbrauchen, diesen guten Geschmack für schlechte Ziele. Zum Beispiel, weise durch Gottesfurcht. Also unsere Gottesfurcht ist ein ganz entscheidender Baustein, um Menschen zu erreichen, weil sie beeindruckt sein werden über unsere Konsequenz, wie wir Jesus dienen. Weisheit wird auch erbeten. Jakobus sagt im Kapitel 1, Vers 5, wem Weisheit mangelt im Umgang mit Gott, was soll der machen? Zuallererst mal beten darum, sagen, Herr, keine Ahnung, wie ich den ansprechen kann. Ich bete in letzter Zeit öfter, wie erreiche ich meine Nachbarn besser? Wie mache ich das? Ich habe eine Idee. Wenn ich sie mal umgesetzt habe, erzähle ich sie euch. Jetzt noch nicht. Sie wird aber auch gefördert durch Bibelstudium. Steht in Kapitel 3, Vers 16. Da wird Weisheit mit Bibelstudium zusammengebracht. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Gottes Wort macht mich weise und gibt mir Anregungen. Wie kann ich durch mein Leben Jesus verkündigen? Und Jesus hat uns auch ein bisschen Beine gemacht. Nicht Druck, aber Beine. Er hat nämlich gesagt, wir sollen wirken für das Evangelium, solange es Tag ist. Es würde der Zeitpunkt kommen, da ist der Tag vorbei und die Nacht bricht an, wo keiner mehr arbeiten kann. Also es kommt der Tag, an dem wir mit dem Evangelium zu spät kämen. Wow. Das ist ja eine ziemlich ernste Angelegenheit. Weise zu sein bedeutet, die Zeit zu nutzen, solange sie da ist. Ich habe über die Zukunft kein Verfügungsrecht. Weder weiß ich, ob ich noch lebe, ob mein Nachbar noch lebt. Das weiß ich ja nicht. Und ich habe einen Text noch gelesen, den will ich euch noch kurz zeigen. Römer 13. Das hängt ein bisschen damit zusammen. Römer 13 ab Vers 11. Römer 13 ab Vers 11. Da ist davon die Rede, dass wir dem Nächsten Gutes tun sollen, ihn lieben sollen wie uns selbst. Das gilt ja auch für die Nichtchristen, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen. Und dann heißt es ab Vers 11, und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Errettung im Sinne von, dass wir in den Himmel versetzt werden. Das ist näher gekommen. Die Stunde ist also da, aufzustehen, nicht mehr die Zeit zu verschlafen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe, der Tag der Wiederkunft Jesu. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Ich kann kein effektiver Zeuge Jesu sein, wenn ich mit meinem Leben finstere Dinge tue. Dinge, die Gott verunehren, Dinge, die Sünde sind, Dinge, von denen ich nicht will, dass meine Mitchristen das mitkriegen, weil das sonst ultra peinlich wäre. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffe des Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid. Wir sind vielleicht auch in der Gefahr, uns anstecken zu lassen von dem Wellness-Gedanken unserer Zeit, der Genusssucht unserer Zeit. Und er sagt, du kannst kein effektiver Zeuge sein, wenn du dich gefangen nehmen lässt in einem Leben, wo es nur um dich und deinen Bauch und deine Genüsse und deinen Spaß geht. Und dann steht ein sehr ernster Satz hier, zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ja, wir müssen ja manchmal unseren Körper auch pflegen, ja, also ich meine jetzt nicht nur, dass wir uns immer wieder mal waschen, ab und zu mal und duschen oder so, ja. Und, sondern dass wir auch ihm Ruhe geben und Entspannung und Ausgleich, ja, hat ja alles seine Berechtigung. Aber er sagt, pass auf, übertreib das nicht. Sonst kann sein, dass ich und das mir Gutes tun drückt so in den Vordergrund, dass du, wie es hier steht, Begierden erregst. Neulich sagte mir eine Mutter, weißt du, ich bin nicht glücklich darüber, dass wir an den Strand in Urlaub fahren. Da liegen so viele nackte Frauen rum. Das möchte ich gar nicht, dass mein Mann und meine Kinder das sehen. Steht da, man kann entspannen. Aber er sagt, sei auf, vorsichtig, sei wachsam. Denn in der Entspannung liegt immer auch eine Gefahr, dass wir auch in der Entspannung Gott dienen. Ich darf ganz entspannt auf meinem Liegestuhl liegen und irgendein Buch lesen. Das muss nicht die tiefste Auslegung sein. Kann ein ganz lockeres, entspannendes Buch sein. Neben mir habe ich eine schöne Tasse Kaffee. Ich entspanne richtig, höre noch schöne Musik. Das darf ich alles. Aber Jesus sagt, pass auf, dass das nicht dein Lebensinhalt wird. Sonst erwachen in dir Begierden, die da nicht mehr gut sind. Ich muss da aufpassen. Wir gehen am Dienstag ein paar Tage weg in Ferien. Das wird mein Gebet sein. Herr, ich entspanne, ich ruhe mich aus. Danke für diese wunderbare Zeit, aber bewahre du mein Herz, denn ich will nicht meine Kraft, meine geistliche Kraft, auch die geistliche Kraft zur Verkündigung und zum Zeugnis verspielen. Das möchte ich nicht. Mission wird gefördert durch ein Vorbild und durch ein Leben, das vorbildlich ist. Und ich schließe ab mit 4,6. Kolosser 3, 4, 6. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Da finde ich einen ganz schwierigen Text, muss ich euch sagen, um den so ganz praktisch zu machen. Aber zwei Dinge sind mir wichtig geworden. Du weißt es vielleicht viel besser wie ich, was das bedeutet. Dann kannst du es mir ja sagen nachher. Euer Wort sei allezeit in Gnade. Es geht um die Evangelisation. Ja. Es geht darum, wie kann ich Menschen von Jesus sagen, euer Wort sei allezeit in Gnade. Das heißt, ich bin so von der Gnade Gottes mir gegenüber geprägt, dass ich genau das meinem Mitmenschen weitergebe. Ich bin so geprägt von seiner Gnade, dass mein Umgang mit ihm auch von der Gnade Gottes geprägt ist. Und da klemmt es doch oft. Ich habe euch doch neulich erzählt von unseren netten Nachbarn, die ein paar Meter weiter immer abends sitzen und dann viel trinken und Musik und dann laut werden. Und das ist nicht so schön. Ein ganz lieber Bruder hat mir zwei Ohrstöpsel geschenkt. Ich habe sie heute Nacht mal ausprobiert. War nützlich. Aber wisst ihr, eines habe ich bei der Predigtvorbereitung gemerkt. Ich ärgere mich noch über sie. Und solange bin ich nicht von der Gnade Gottes geprägt. Und solange ich von der Gnade Gottes nicht geprägt bin, werde ich kein gutes Zeugnis für sie sein. Also besser, ich nehme keine Traktate in die Hand, um sie ihnen zu geben oder irgendwas. Oder rede freihändig mit ihnen über Jesus, bevor nicht mein Herz von der Gnade geprägt ist. Da dürft ihr beten für mich. Herr, erfülle Michaels Herz mit Gnade für seine Nachbarn. Und mit Salz gewürzt. Das heißt, das hat ja eine Wirkung. Ja? Salz hat ja verschiedene Wirkungen. Einmal, um dem Zerfall von Lebensmitteln entgegenzuwirken, hat man in damaliger Zeit mehr gebraucht. War vielleicht gesünder als unsere vielen Konservierungsstoffe, die wir heute gebrauchen. Aber naja, es heißt so viel, das prägt auch eine Atmosphäre, wo Christen sind. sollten gewisse Gespräche irgendwann aufhören oder wir sind nicht mehr dabei. Christen sind Salz, sie verändern die Atmosphäre, in der sie zu Hause sind. Ich meine, ich habe den großen Vorteil, dass ich Berufschrist bin, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und wenn ich manchmal bei Verwandten bin und die Gespräche werden schlüpfrig, dann gucken die mich nur an und dann merken sie, oh, wir haben ja dummerweise einen Pastor in der Familie. Jetzt müssen wir die Kurve kriegen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Für sie vor allen Dingen. Für mich natürlich auch. Aber wisst ihr, was ich auch gedacht habe, und vielleicht muss ich mir das selber sagen, mit Salz gewürzt, ich weiß nicht, wie viel Salz du in dein Essen tust. Also wenn du jetzt einmal so ein Gulasch machst, da gehört doch wahrscheinlich auch Salz dran, oder? Nehme ich doch mal an, ne? Da nimmst du mal so eine ordentliche Handvoll, ja, und wirfst in deinen Topf für deine Familie. Boah, lieber nicht, weil das schöne Gulasch wäre verdorben. Was will ich damit sagen? Es braucht manchmal gar nicht viel. Wir müssen keine großen Vorträge halten. Wir müssen auch nicht alles dreimal sagen. Vielleicht genügen manchmal wenige Worte, die aber sitzen. Dafür brauchen wir Gottes Weisheit, die wir von ihm erbitten. Damit ihr wisst, wie ihr mit jedem reden sollt. Den Zugang zu jedem da finden, wo er zu finden ist. Wir dürfen Mission fördern. Was jeder kann, ist durch Gebet. Verkündigung, also öffentliche Verkündigung von so einer Kanzel, ist nicht jedermanns Auftrag, aber du hast verstanden, wie kann ich beten für unsere Verkündiger? Und Gebet wird gefördert oder Mission wird gefördert durch unser Vorbild, durch unseren Lebensstil, den wir ausstrahlen. Und Mission wird auch gefördert durch persönliche Begegnungen, die wir haben und die kommen heute und vielleicht morgen, wo du mit Menschen zusammen bist, die Jesus nicht kennen. Dafür dürfen wir ausdauernd beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und dass wir ein Vorbild sind und dass wir mit jedem so reden, wie es nötig ist. Und so dürfen wir beten für uns, so dürft ihr beten für die öffentlichen Verkündiger in der Gemeinde und so dürft ihr beten für unsere Missionare. Das wird sehr belebend sein. Es ist ein bisschen spät geworden, macht aber nichts, hoffe ich jedenfalls. Wir nehmen uns dennoch noch eine kurze Zeit der Stille vor Gott, dass wir in der Stille Gottes sagen, was in unseren Herzen ist. Bitte niemand möge laut beten, ich schließe das dann ab. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir deine Mitarbeiter sein dürfen für die Verbreitung deines Wortes. Ob wir es im persönlichen Gespräch tun oder von der Kanzel, durch unser gelebtes Vorbild oder durch das Gebet. Wir dürfen verstehen, dass wir hier alle miteinander arbeiten. Wir sind Mitarbeiter unserer Missionare in anderen Teilen dieser Welt, weil wir mitbeten, ausdauernd beten, hingegeben beten, damit ihnen eine offene Tür gegeben wird in der Verbreitung des Evangeliums. Du weißt, dass wir Geschwister haben, die in der Mission sind oder sich aufmachen dorthin, die noch nicht wissen, wo genau. Aber du wirst die Tür öffnen, wenn deine Zeit gekommen ist. Danke, dass du uns so gebrauchst, auch für die Verkündigung in der Gemeinde zu beten und mit einer rechten Herzenshaltung beten, mit einer guten Herzenshaltung im Gottesdienst sind, um uns daran zu erinnern, dass wir uns vor dir versammeln, nicht vor Menschen. Und dass wir dann unser Gottesdienst, unser ganzes Benehmen im Gottesdienst danach ausrichten, wir sind vor dir, unserem Herrn. Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich von Herzen, deswegen sind wir hier. Wir lieben dein Wort, es ist uns mehr als kostbar. Und deswegen haben wir Freude an deinem Wort und Hunger nach deinem Wort und bitten dich, schließ uns immer wieder neu dein Wort auf. Gib uns morgen in der stillen Zeit eine offene Tür, um zu verstehen, was der Text sagt. Und gib du dem Verkündiger nächsten Sonntag die offene Tür, um dein Wort zu predigen. Und das schenke auch unseren Geschwistern, die weit weg sind. Gib ihnen heute eine offene Tür, um dich zu verkündigen. Wir danken dir, Vater, für deine Treue. Amen.